Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Bevor es aber losgeht, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Denn diese Folge hier ist die allererste gesponserte Folge überhaupt meines Podcasts. Das ist für mich natürlich was unglaublich Besonderes. Und vor allem ist auch der Sponsor für mich etwas ganz Besonderes. Denn diese Folge wird unterstützt von der Bäckerei Krimphove aus meiner Heimat Münster. Warum passt das so großartig? Gerade ich als chronisch Kranker, und viele von euch werden das kennen, achte sehr auf meine Ernährung, und glutenfrei steht dabei ganz oben auf jeden Fall mit auf der Liste. Und das Tolle an der Bäckerei Krimphove ist, dass sie eine eigene glutenfreie Backstube haben. Das bedeutet also, nicht vermischt mit irgendwelchen anderen Produkten, sondern wirklich ausschließlich glutenfrei in der Backstube. Das Ganze gegründet auch noch von jemandem, der Zöliakie hat, und das Ganze dann auch noch mit absolut hochwertigsten Produkten. Vieles auch Bio, also besser geht's überhaupt nicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, aber ich komme ja gar nicht aus Münster, was habe ich denn davon? Die Bäckerei Krimphove hat einen glutenfreien Online-Shop. Und zwar mit deutschlandweitem Versand innerhalb weniger Werktage. Das perfekte Paket. Und ich packe noch einen oben drauf. Mit dem Rabattcode PASCAL10, mein erster Rabattcode, könnt ihr noch sparen natürlich. Bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Also klickt da gerne mal rein. Alle Infos zur Bäckerei Krimphove, zum glutenfreien Online-Shop und auch zu dem Rabattcode PASCAL10 findet ihr in der Beschreibung. Dankeschön von Herzen an die Bäckerei Krimphove fürs Unterstützen dieses Projektes, auch weiterer Folgen im Übrigen noch. Und dann geht's jetzt rein in diese Folge. So, jetzt zu meinem heutigen Gast, über den ich mich wahnsinnig freue, weil er unglaublich viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Er ist Arzt einmal, er ist Internist, Sportmediziner, er war lange Jahre Hubschrauber-Notarzt, also in der Luftrettung aktiv, und ich finde alleine die medizinische Vita ist schon sehr, sehr spannend. Aber vor allem ist er auch Extremsportler. Und ich weiß nicht, was bei euch so die längste Strecke ist, die ihr in eurem Leben vielleicht mal irgendwann zurückgelegt habt. Bei mir ist es, glaube ich, der Marsch zum Meer mit 55 Kilometern. Das ist für ihn, übertrieben gesagt, so ein bisschen die Aufwärmübung, könnte man sagen. Also er läuft viel, viel längere Strecken. Strecken, die andere Menschen mit Bahn oder dem Flugzeug wahrscheinlich zurücklegen würden. Und das dann auch nicht einfach nur irgendwo, sondern teilweise dann durch die marokkanische Wüste. Zum Beispiel 250 Kilometer durch die Sahara. Bei Temperaturen mit bis zu 50 Grad. Bei Sandstürmen. Dünen rauf, Dünen runter. Und warum? Das erfahren wir unter anderem heute. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Dr. Marius Gavlik. Hallo Marius, grüße dich.
Hallo Pascal, grüße dich. Vielen Dank.
Ja. Ja, sehr gern. Schön, dass du da bist. Ich muss die Frage jetzt zu Anfang stellen. Wie bist du hier? Zu Fuß?
Nein, diesmal bin ich tatsächlich mit dem Auto gekommen. Yeah. Ich habe ja auch lange überlegt, das Wetter lässt es ja nicht gerade zu, und ich wollte deine Bude hier sozusagen nicht nass machen. Ich bin tatsächlich mit dem Auto gekommen. Genau.
Ja, also wir haben es gerade gehört. Das sind ja schon Wahnsinn. Geschichten auf das Warum, was das alles für dich bedeutet, warum du diese Dinge machst. Darüber quatschen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich. Aber wenn ich schon einen Arzt hier im Bett liegen habe, dann kommen wir natürlich auch nicht umhin, über MECFS und auch die Kopfgelenksinstabilität zu sprechen. Was mir besonders aufgefallen ist bei dir, ist, wir haben, als wir vor 2 Wochen telefoniert haben und uns kennengelernt haben, haben wir natürlich auch über MECFS gesprochen. Da habe ich dir erzählt, dass ich das habe. Und du sagtest dann am anderen Ende der Leitung, fast wie aus der Pistole geschossen, myalgische Enzephalomyelitis. Und das fand ich hat mich sehr überrascht, weil das ist mir in den letzten 2 Jahren so gut wie nie passiert, dass ein Arzt überhaupt was damit anfangen konnte und es dann auch noch fehlerfrei aussprechen konnte. Heißt, du hattest schon Berührungspunkte zu ME-CFS? Was, hast du damit schon was zu tun gehabt?
Doch, also danke für diese Anspielung, weil das ist tatsächlich so, dass ich sag mal, nahezu täglich damit zu tun habe. Ach. Natürlich vielleicht nicht mit der speziellen Form, die du hast,
ja,
aber deswegen war es mir geläufig. Also ich, meine Vita, medizinische Vita hast du ja schon kurz angesprochen. Mhm. Ich kann ganz kurz sagen, ich bin seit 15 Jahren jetzt in der Praxis, seit 5 Jahren habe ich eine eigene Praxis. Und die Menschen, die Diagnosen, die Erkrankungsbilder, gerade während, nach der Corona-Zeit, haben sich wirklich massivst verändert. Und das ist wirklich, das sind Symptome, sage ich jetzt mal, die, ich will nicht sagen, jeder zweite, dritte in die Praxis bringt, aber die angesprochen werden und die mir, über die ich mir natürlich Gedanken mache. Mhm. Es ist ein großes Feld, was noch relativ unerforscht ist.
Ja,
Und ich bin so ein Mensch, dass ich versuche, irgendeine Lösungsstrategie zu finden. Unter anderem deswegen habe ich auch unsere Vitamininfusion ins Leben gerufen. Das ist ein Thema für sich. Aber um den Patienten oder um die Symptome so ein bisschen Linderung zu schaffen. Aber ich sag mal, vor 15 Jahren war es noch ungefähr so, oder auch vor 10 Jahren vielleicht, waren die Rückenschmerzen an der Spitze der Diagnosen. Heute ist es wirklich das in Verbindung dann mit diesen, myalgischen Muskelbeschwerden, da gibt es ja ein großes Komplexbild, genau. Aber das ist tatsächlich so, das ist massiv zugenommen.
Ja. Ja. Was macht das denn mit dir als Arzt, also mit dem auch in dir, in deinem Herzen, warum du diesen Job machst, zu sehen, dass so wahnsinnig viele Menschen unter so einer Erkrankung, unter so einem Syndrom leiden und es bislang wirklich keine ursächliche Therapie gibt?
Mhm. Ja, das ist tatsächlich, also das geht mir wirklich nahe, weil ich kein Mensch bin, der das so abtut und sagt, ach, ich bin Sportmediziner, Internist, das ist nicht mein Fachgebiet. Hm. Ich versuche wirklich jeden ernst zu nehmen und irgendeine Lösung zu finden. Und das geht mir nahe. Und dann ist es so, dass ich mich natürlich eine Zeit lang damit beschäftigt habe, geforscht habe, geguckt habe, mich versucht zu belesen und versuche den Leuten irgendwie was an die Hand zu geben. Genau.
Ja.
Und ja, man fühlt sich schon hilflos, machtlos, und das macht einen so ein bisschen, ein bisschen auch traurig, dass man nicht sofort irgendwie wie eine Blutdruckerkrankung irgendwie eine Tablette aufschreiben kann und sagen, ich habe jetzt was für dich, sondern da muss man schon so ein bisschen in die Tiefe gehen. Es kostet auch Zeit, das muss man auch sagen.
Absolut,
ja.
Weißt du, wie toll das ist? Dass es Menschen und Ärzte wie dich gibt, die so sind, weil alle Betroffenen, die das jetzt hören, die werden sagen, wow, was für ein toller Arzt und wie unglaublich schön zu hören, dass es das gibt, auch wenn du natürlich auch nicht an die Ursache gerade rankommst, aber Thema ernst genommen zu werden, ist ja immer schon ein großes Thema, dann zu sagen, okay, ich gucke mir das mit den Leuten zusammen an und wir gucken vielleicht auch ganz individuell, wo schaffe ich es vielleicht das ein oder andere Symptom zu lindern, vielleicht um wenigstens ein bisschen Linderung herzustellen, ein bisschen mehr Lebensqualität, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr herzustellen und aus meiner Erfahrung der letzten 2 Jahre, und das ist jetzt irgendwie keine Bauchpinselei, sondern ich meine das wirklich ernst, sind es dann auch Ärztinnen und Ärzte wie du, die dann auch Mut und Hoffnung machen?
Ja, danke schön. Ja,
danke. Das ist das ganz, ganz toll. Ja. Eigentlich müssten wir noch eine zweite Folge jetzt allein zu dem Thema aufnehmen oder wir machen mal eine 3-Stunden-Folge. Ja. Aber wir wollen ja jetzt vor allem eben auch über dich und deine Leidenschaft zur Selbstgeißelung reden, sozusagen. Also du hast ja nicht nur den Marathon des Sables eben in der Wüste gemacht, also den Marathon des Sandes, glaube ich, kann man übersetzt ganz, ganz simpel sagen, sondern du bist ja unter anderem zum Beispiel auch von der Zugspitze zu Fuß zurück nach Schleswig-Holstein, nach Neumünster gelaufen, darüber müssen wir reden. Du hast so viele andere Sachen ja auch gemacht. Über allem steht die große Frage, warum?
Ja, richtig.
Wieso?
Ja. Ich will jetzt nicht so weit ausholen, genau, da können wir, glaube ich, Stunden füllen, aber ich kann sagen, ich war schon immer sportlich aktiv. Das ist so meine Leidenschaft, das ist so, wo ich meinen Körper in mich selbst spüren kann, wo ich bei mir sein kann, in der Natur, in der Bewegung sozusagen. Und ich kann dir sagen, 2014, wie gesagt, ich war immer sportlich aktiv, habe Fußball gespielt, mal Kitesurfen gemacht und so weiter. Mhm. Ich war nie der Läufer und ich sage bis heute manchmal, ich bin nicht der Läufer und alle lachen sie mich aus, weil von außen ist immer so, dass man, was du schon sagst, wenn man mich mal googelt, ich bin ein kleines Licht in Neumünster, was findet man im Internet? Genau diese Sachen, die du jetzt angesprochen hast und dann hat man so ein äußeres Bild von einem und jeder meint, er kennt mich, dem ist aber nicht so und es war so, dass ich 2014 eine Reportage gesehen habe über den New York Marathon. Mhm. Und das hat mich so gefesselt. Und da schließen sich häufig die Kreise. Es ging über die Sportmedizin, wo ich jetzt auch zum Sportmediziner in Eckernförde sozusagen mich habe ausbilden lassen. Da haben die Sportkollegen so eine Truppe an Durchschnittsmenschen sozusagen aus der Bevölkerung für den New York Marathon sozusagen ein Jahr lang vorbereitet.
Ah.
Und dann sind die, von der GEO war es übrigens, die New York Marathon gelaufen. Und als ich das gesehen habe, yeah, ich bin so ein Mensch, egal ob jetzt im Privaten, ob es irgendwie eine Frau betrifft oder den Sport, es, wenn mich irgendwas packt,
dann sofort,
dann geht es sofort ins Herz und es bleibt und dann ist es so,
oh, wie schön.
Dann schalte ich meinen Kopf ab und dann, ich will nicht sagen, muss ich das machen, aber dann mache ich das einfach, genau. Und so war es tatsächlich, eine kleine private Krise. Und ich bin dann wirklich ins Reisebüro, habe gesagt, ich hätte gerne den New York Marathon, habe so eine Pauschalreise gebucht mit dem Startplatz und habe mich vorbereitet und bin dann den New York Marathon gelaufen, genau.
Beste Entscheidung deines Lebens.
So ist es, genau. Und dann, wie gesagt, 2014 ging es weiter. Und dann gab es eine Phase, wo ich den Ironman auf Hawaii gesehen habe. Genau, da musste ich auch lachen. Und da war sozusagen die erste Grenze, als ich dann erfuhr, das ist ja eine Weltmeisterschaft.
Ja.
Da kommen die Besten der Besten der Welt hin. Habe ich gesagt, okay, das wird mit Familie, mit Beruf und so nebenbei mal sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, vielleicht schwierig.
Ja.
Ging mir aber so auch nahe, dass ich gesagt habe, okay, für mein Sportler-Ego, ich habe dann 5 Ironmans gemacht, oft, ich sag mal, in Spanien, in Deutschland, Hamburg, Frankfurt und so weiter. Und das ist auch so für mein Gefühl dann okay. Mhm. Bin aber trotzdem dann als sozusagen zum Auslaufen nach Honolulu geflogen und bin dann den 2. Marathon in Honolulu gelaufen.
Ja. Ich habe noch Zeit, hänge ich da noch einen dran, warum denn eigentlich nicht?
Krass. Genau, und so ging das Ganze sozusagen voran und dann kam irgendwann der 3., der 5., der 10. und so weiter. Genau.
Also umso mehr freut mich das einmal ganz kurz als Einwurf, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es gerade aufgefallen, du bist ja offensichtlich auch so ein kleines bisschen, ich übertreibe jetzt mal dann, vielleicht auch medienscheu, weil du machst einfach ja nie ein großes Ding da draus. So, wir haben auch im Vorfeld, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, auch die Nummer von der Zugspitze wieder zurück, das hätte eher Druck auf dich ausgeübt, wenn jetzt Medien damit dabei gewesen wären oder so. Ja. Umso mehr freut es mich, dass du jetzt hier liegst.
Danke. Ich mach's für mich. So,
ja.
Das ist so, natürlich, wenn mich einer fragt und ich erzähle auch gerne aus Leidenschaft, um auch die Erfahrung weiterzugeben, aber ich bin dann, so war ich schon immer, ich muss es nicht breitreden und überall präsentieren und ja. Ja.
Also bescheiden auch noch. Also eine, was für eine Mischung. Ich kann gar nicht glauben, du hast gesagt, du bist gerade Single, glaube ich, ne?
Ja, bin ich, ja.
Ja, so bitte, also, Leute, also ja. Chiffre Marius hier in die Kommentare. Warum auch nicht? Also ich meine, ich wollte immer schon mal Herzblatt moderieren.
Ja.
Wer weiß, ob da nicht noch was bei rumkommt. Richtig gut. Okay, also ich meine, das waren ja schon jetzt viele, viele Dinge, die extrem waren, die du gemacht hast. Und jetzt aber so ein Marathon, so ein Lauf, so ein Ultra-Run durch die Wüste. Ich meine, mehr geht ja nicht. Das ist ja einfach die größte Herausforderung, glaube ich, die man mit so Körper und Geist irgendwie zumuten kann. Und es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also es sterben immer wieder Menschen auch bei diesen Veranstaltungen. Du hast es leider persönlich selbst ja auch mitbekommen. Darüber können wir gleich auch nochmal reden. Aber wann war denn so dann der Moment, wo du gesagt hast, das Ding muss das jetzt sein? War das auch so eine Kurzschlussreaktion oder?
Nicht ganz. Eines Tages bin ich zum Urlaub machen, nicht zum Triathlon, nach Mallorca geflogen und da gibt es wirklich eine fast lustige Vorgeschichte. Saß Joey Kelly neben mir, ohne Spaß.
Yeah, yeah.
Und wir haben uns lange unterhalten. Wir haben auch Nummern ausgetauscht, wir waren im Kontakt und da auch vielleicht später der Deutschlandlauf, so ist es auch entstanden durch ihn.
Ja. Yeah.
Habe ich ihn gefragt, Mensch, was, erzähl mir aber bitte, was so für dich vom Herzen auch so das schönste, imposanteste Lauf war. Und da hat er mir wirklich von diesen 250 Kilometer durch die Wüste erzählt. Und als er mir so erzählt hat, da war es wieder wupsch, ging mir sofort ins Herz. Es ist mir nicht aus dem Kopf rausgegangen. Ich bin wirklich nach Hause gekommen nach dem Urlaub, habe mich angemeldet, habe mir vorher die Trailer angeguckt. Wenn man sich das so anschaut, also da kriege ich jetzt Gänsehaut. Und da habe ich gesagt, das ist es. Da möchtest du dabei sein. Habe mich angemeldet, mich versucht vorzubereiten. Und so ist es entscheidend, genau.
Ja. Wahnsinn, ja. Guck mal, das ist ein wunderschönes Beispiel, finde ich, dafür, wie auch andere mit einer Leidenschaft, wenn sie für etwas brennen, einen anstecken können. Ja. Halt so, ne?
Ja.
Und ich hatte dir das vorhin eben schon mal ganz kurz erzählt, so ging es mir auch mit dir.
Ja.
Ich habe deine Berichte gelesen, habe mich damit beschäftigt und klar, ich komme selber eben auch aus dem Leistungssport, aber das hat sofort gekribbelt irgendwie. Und auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal wieder ein neues Ziel.
Ja.
New York Marathon war übrigens auch immer eins meiner großen Ziele.
Ja.
Wer weiß, ob das dann nicht auch irgendwann nochmal, es steht auf der Agenda, vielleicht nicht, ja, hoffentlich, irgendwann nochmal was wird. Okay, dann hast du das gemacht. Wir werden übrigens auch, du hast Bilder und Videos mitgebracht. Das finde ich total super von dir. Das kann ich euch bei YouTube alles einspielen. Da bekommt ihr mal einen Eindruck davon. Ich habe nur eben schon zu dir gesagt, das Bild mit den Blutblasen von deinen Füßen, das lasse ich einfach aus Rücksichtnahme auf Menschen, die ein dünnes, leichtes Gemüt haben, da lasse ich das raus. Aber das ist wahnsinnig beeindruckend. Und was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man sowas aus einer Kurzschlussreaktion rausmacht, weil man da gar nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Und auf der anderen Seite braucht das ja eine unfassbare Vorbereitung. Weil es geht ja im Zweifel um Leib und Leben.
So ist es, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich wache heute auf und laufe morgen den Wüstenmarathon, sondern es ist wirklich, das sind schon Jahre ins Land gestrichen oder gegangen, die, wo ich immer wieder mich vorbereitet habe für irgendwelche Events, ja, genau.
Dann kommt dieser Tag, wo du ins Flugzeug steigst und dahin fliegst. Und dann, was ist dann passiert? Lass uns mal so ein bisschen, nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise. Einmal in dich und aber auch einfach an diesen Ort.
Ja. Ich muss sagen, das war noch zur Corona-Zeit. Das wurde mehrfach verschoben. Normalerweise findet der Lauf April statt.
Ja.
Und durch Corona, naja, auch da gibt's Regularien und so weiter, wusste ich wirklich zwei Wochen vorher nicht, ob der Lauf stattfindet oder nicht. Das wurde immer
krass
peu à peu verschoben. Man war natürlich so auf Standby-Modus, immer wieder vorbereitet. Übrigens ja auch gerne am Einfelder See. Es ist so meine Lieblingslaufstrecke.
Ja.
Und dann
du bist immer der geölte Blitz, der hier vor meinem Fenster vorbei.
Genau, die Furchen, die hier genau um die See herum sind, da habe ich mit beigetragen.
Ja.
Und da war wirklich so zwei Wochen vorher, hieß es, go, jetzt, wir haben das okay, es kann stattfinden. Das passte mir natürlich beruflich überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt, so ein Ding machst du nur einmal in deinem Leben. Und das ist, alles andere ist mir ja egal. Habe die Praxis dann zugemacht, habe ich natürlich ein bisschen vorbereitet geguckt und mich mit den Bedingungen auseinandergesetzt. Und weil man muss sich ja vorstellen, er wird auch, ohne jetzt hier irgendwie anzugeben, aber als einer der härtesten Läufe der Welt betitelt, zu Recht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat mit Angeben, glaube ich, nicht viel zu tun, sondern ist eine Tatsache einfach.
Und ich bin dann 3-4 Tage vorher hingeflogen, um mich zu akklimatisieren. Ich habe natürlich auch hier im Fitnessstudio mich so ein bisschen versucht, in der Sauna zu akklimatisieren. Ich bin hier ohne Quatsch am Einfelder See im Sand hoch und runter, aber man kann sich einfach nicht vorbereiten.
Klar, ja, ja, so eine Extrembedingung.
Genau. Und es ist auch Spruch von Joey Kelly, er sagte auch, 80-90%, und das kann ich bestätigen, passieren wirklich im Kopf. Also natürlich gehört eine gewisse körperliche Fitness dazu, sonst kann man sowas nicht überstehen, aber das Mindset, die Motivation, das durchzuziehen oder da mit, auch mit Leidenschaft, also es waren ja auch viele schöne Momente, das hat mich wirklich angetrieben, das durchzuziehen, ja.
Erzähl das mal so ein bisschen. Was hattest du da vor der Brust? Also du stehst an der Startlinie
und
dann stellen wir uns vor, ich weiß nicht, wie viele Leute, mehrere hundert oder so, die da teilnehmen, stehen da an der Startlinie, alle dick eingepackt, auch mit Tüchern vor dem Gesicht, um sich vor dem Sand zu schützen. Kreisender Helikopter und irgendwelche Leute halten irgendwelche Motivationsreden noch am Mikrofon und sagen euch aber auch gleichzeitig, wie gefährlich das ist.
Ja.
Was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Wie hast du dich da gefühlt? Und vor allem, wie sieht die Strecke aus? Was stand dir die nächsten Tage da bevor?
Es ist schon so, allein wenn man so die Regularien sich anguckt, also wir mussten alle, also in den Rucksack oder in den Laufrucksack komplett mit Essens, Schlafsachen, Verpflegungssachen und alles, was man benötigt hatte, mitnehmen, also mitschleppen. Dann waren es wirklich Bedingungen, also dadurch, dass wir nicht April, sondern Oktober gelaufen sind, war es noch viel, viel heißer. Das war wirklich eine Ausnahme. Also wir hatten jeden Tag über 50 Grad Celsius, bis 58 Grad ging es hoch.
Unfassbar.
Das sind Saunabedingungen.
Ja.
Dann ist die Luftfeuchtigkeit unter 8%. Das heißt, das ist ein Phänomen, das kann ich vorher auch nicht, man hat nicht geschwitzt, weil der Schweiß sofort vertrocknet ist.
Pupstrocken, ja.
Was heißt das für die Schleimhäute? Die sind sofort trocken geworden. Die haben angefangen zum Teil zu bluten. Die haben sich die Nase, Mund teilweise infiziert. Genau, dann die heiße Sonne, muss man auch sagen. Vor der muss man sich schützen. Es waren auch solche Pflichtsachen dabei, wie Schlangengegengift, Vakuumpumpe, wenn wir von Skorpion Schlangen gebissen worden sind, dass wir sozusagen auf eigene Faust uns sozusagen das Gift rausziehen können.
Ja.
Also da fängt man schon so ein bisschen an nachzudenken, Mensch, ist es so der richtige Marathon, den man da macht? Aber genau, ja.
Ey, du wolltest es ja extrem.
Ich freue mich, ja, so ist es, ja.
Und wahrscheinlich jeden Tag 10 Liter trinken oder sowas?
Also ich kann dir sagen, es waren insgesamt 6 Etappen. Die 7. Etappe am 7. Tag war so ein Benefizlauf, 10 Kilometer für einen guten Zweck.
Ja.
Und ich habe 120, also wir haben, das Bild habe ich auch geschickt, so eine Karte bekommen, wo wir wirklich das Wasser zur Verfügung gestellt bekommen haben, mhm, zusätzlich mit Salztabletten, damit die das Gehirn und andere Körperteile nicht anschwellen.
Ja.
Und ich habe bis zu 20 Liter am Tag getrunken. Also bei den langen Etappen, genau.
Fühlt sich aber mit Sicherheit nicht so an. Also hat 20 Liter getrunken, weil der Körper lechzt und lechzt
so
und lechzt.
Ja.
Vielleicht kannst du das mal einmal ganz kurz, vielleicht können wir das zwischenschieben, aber auch gerade du als Arzt, als Sportmediziner kannst das ja einfach wahnsinnig gut beurteilen. Was macht das mit dem Körper? Was passiert denn da? Das ist ist ja unvorstellbar. Ja.
Ist es auch. Also klar, einmal kenne ich meinen Körper gut, ich bin auch Mediziner, weiß zum Teil, was passiert, aber wie du schon angesprochen hast, ich bin wirklich teilweise an die Grenzen gekommen, an Benommenheit, hin und wieder bewusstlos geworden, habe mich auf dem Boden vorgefunden, ausgetrocknet. Ich habe gemerkt, dass die Körpertemperatur über 40 Grad stieg, da musste man sich auch versuchen, Strategien zu überlegen, wie man wieder abkühlt, ob man sich mit dem Wasser, mit dem kostbaren Wasser auch abtrocknet, die Mütze vielleicht kurz mal nass macht, sich, wenn man mal einen Busch gefunden hat, da kurz mal runterlegt oder abkühlen lässt. Genau. Das sind so Strategien, ich sag mal, zum Überleben fast in der Wüste, die man sich dann so aneignet und überlegt, dadurch zu kommen. Ja.
Und wo wir gerade dabei sind und wo du es gerade angesprochen hast, was das für eine unfassbare Extremsituation für den menschlichen Körper ist. Ja. Du hast es ja leider selbst auch erlebt, dass auch eben leider nicht jeder Körper das überlebt und schafft, ne?
Richtig, genau. Und ich kann auch sagen, ich habe in den 7 Tagen habe ich 10 Kilo verloren. Ja. Also ich habe jetzt ich wusste es vorher und ich habe mir aus taktischen Gründen 5 Kilo sozusagen vorher angefuttert, kam mit 10 Kilo Defizit nach 7 Tagen aus. Also das ist eine extreme Belastungszehrung für den Körper.
Wahnsinn, genau. Ja. Erzähl mal einmal ganz kurz die Situation. Wenn ich das richtig im Kopf habe, da ist ein Teilnehmer kollabiert, den du auch, glaube ich, reanimiert hast.
Richtig, genau. Genau, das war am 2. Tag. Es ist so, dass zum Ende der Etappe ein Franzose vor uns leblos zusammengeklappt ist oder zusammengefallen ist. Das war sowieso ein Bild, weil die meisten, das war wirklich manchmal wie so ein Horrorfilm, die Leute sind wirklich wie die Fliegen umgeknickt und lagen auf dem Boden. Wir hatten jeder, das war gut organisiert, so einen GPS-Tracker mit so einem Notfallknopf. Den hat man dann gedrückt und waren mehrere Hubschrauber da, Buggies und so weiter, wurden dann die Leute aus der Wüste gekarrt, gefahren, versorgt. Genau. Und da war schon so, man kommt hin und dann haben wir angefangen zu reanimieren, fast 2 Stunden. Was? Frustran, der Hubschrauber kam und dann erhielten wir am nächsten Tag die Antwort, dass der junge Franzose verstorben ist. Da gab es natürlich eine Schweigeminute, aber auch in dem Moment ist es wirklich so, dass ich will nicht sagen eine Nahtoderfahrung, das will ich nicht vergleichen, hatte, aber man ist da und beobachtet sich von außen und denkt, was machst du hier eigentlich? Ist es das Richtige? Und ich habe einen Kumpel, Robert, der hat diesbezüglich aufgehört, weil er sagte, er war lange bei der Bundeswehr, hat viele Afghanistan-Anschläge auch überlebt, hat zu mir gesagt, Mario, sei mir nicht böse, aber für mich ist hier Feierabend. Ich habe Afghanistan überlebt, ich will mein Leben nicht in der Wüste lassen. So. Und da fängt wirklich, weil das ist so, als wenn das Leben an einem vorbeizieht, wie man das so kennt. Man erinnert sich an die Kindheit, an die Jugend, an die eigenen Kinder, an die Familie, Freunde. Das zieht wirklich so an einem vorbei und man ist total geerdet, ruhig und überlegt sich, wie geht's weiter? Und ich sag mal so, für mich persönlich, ich habe täglich damit als Mediziner zu tun, mit dem Tod. Mir war das so vom Kopf so klar, dass ich gesagt habe, okay, das sind 100, das waren 1200 Top-Läufer aus der ganzen Welt. Wer weiß, was er hatte. Und auch der Veranstalter am nächsten Tag hat kurz überlegt, das Rennen abzubrechen, ob es weitergeht. Wir haben gesagt, auch ihm zu ehren und seiner Familie laufen wir weiter. Also ist auch da wieder ein Thema, nicht aufgeben, weitermachen. Wie gesagt, bis heute wissen wir natürlich nicht, natürlich ist jemand in der Wüste verstorben und das Leben hat er halt da gelassen, aber wir wissen nicht warum. Und das hat mich selber so ein bisschen nicht blockiert, weiterzumachen, genau. Ja. Aber es war schon ein Moment, wirklich, es war sowieso in der Wüste, aber es war wirklich eine Stille, auch im Camp. Das waren ja über 50 Zelte mit, wie gesagt, 1200 Läufern. Also es war wirklich Stille in diesem Camp war es. Genau, das war.
Ja. Ja, wie gesagt, mir fällt immer wieder nur das Wort Grenzerfahrung ein. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also auf so vielen verschiedenen Ebenen, also körperlich, geistig, kognitiv, aber auch emotional einfach. Und das sind ja Momente, von denen ich mir vorstellen kann, und du hast es ja mit dem Beispiel von deinem Freund eigentlich gerade untermauert, die einen auch echt brechen können.
Ja.
Einfach,
ja.
Ne?
Ja.
Und vermutlich dich als Mensch auch einfach komplett verändern. Also, dass du als völlig anderer Mensch von so einer Erfahrung wieder nach Hause kommst, als du vorher gewesen bist.
Genau, so ist es, ja. Ich werde immer wieder gefragt, warum macht man sowas? Und ich sage immer, genau für diese Momente, weil ich dann das spüre und Freude am Leben habe, weil ich weiß, das kann morgen vorbei sein, das kann übermorgen vorbei sein. Wir sollten das Leben schätzen, wir sollten das genießen, wir sollten immer mehr versuchen, in hier und jetzt zu leben, dankbar sein, dass wir was im Kühlschrank haben, dass wir Geld im Portemonnaie haben und so, für kleine Dinge wirklich dankbar sein. Und das sind so Sachen, die nehme ich mit. Und nicht zu sagen, ich war einer der Finisher, sondern das bringt einen so fürs Leben. Und zumindest erdet es einen in eine gewisse Zeit, so ein bisschen bescheiden, demütig durchs Leben zu gehen, ein bisschen achtsamer, ein bisschen liebevoller mit den Menschen umzugehen. Das ist so diese Motivation, wo ich sage, das hat sich für mich persönlich gelohnt. Ja,
ja, das hast du schön gesagt.
Danke.
Und das finde ich ist auch so das, was man auch, ne, weiß nicht, wie es euch geht, aber das finde ich, spürt man dann auch so einmal bei dem, wie du es erzählst. Und zumindest diese Art von Gefühl können vielleicht auch viele nachempfinden. Und was ich vielleicht so ein bisschen als Gedanken tröstlich finde, ist, dass dann man vielleicht sagen kann, dass auch der junge Franzose, der dann eben leider da es nicht geschafft hat, dass der aber, ich sage erst mal, bei etwas dann ums Leben gekommen ist, was ihm die Welt bedeutet hat, was für ihn eine große Herzensangelegenheit war. Und vielleicht für ihn, ich weiß, es ist immer total schwierig, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber dass das für ihn quasi schöner in Anführungsstrichen dann war, als wenn er vielleicht irgendwo woanders auf eine Art und Weise vielleicht versauert wäre oder so. Mhm. Wie waren diese Tage danach für dich und dann auch dieses, man arbeitet sich ja so etappenweise vor, irgendwie sich jedes Mal neu zu motivieren, sich den Körper irgendwie zurechtzubiegen wieder.
Genau, so ist es. Also der dritte Tag war auch so für mich relativ prägnant, weil ich da Magenbeschwerden bekam. Ich habe ständig erbrochen. Ich konnte das Wasser nicht bei mir behalten.
Ach du meine Güte, auch das noch.
Bin dann erschöpft. Wirklich, da war es so, dass ich immer wieder bewusstlos geworden bin. Ich bin so wie hier aufgewacht, liegend auf dem Fußboden, habe gedacht, wo bist du denn hier? Ach ja, du läufst ja Marathon.
Kann man sich nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Nee, wo bist du denn hier? Ach ja, in der Wüste. Dann ging es weiter, dann bin ich wirklich völlig erschöpft, eingeschlafen und bin dann 2 Stunden vor Zielende, beziehungsweise wir haben ja Etappen bekommen und eine Zeitvorgabe. Und man muss das innerhalb dieser Zeitvorgabe ins Ziel schaffen. Und das war auch einer der Motivationen. Zum einen ist es so, ich muss ein bisschen grinsen, weil die Startgebühr 3.500 Euro kostet.
Ja, ich habe schon gelesen, dass das sehr, sehr teuer ist.
Und ich kenne mich, ich wusste, das wäre mir zu schade. Also wäre ich nicht angekommen und hätte aufgegeben, ich hätte mich wieder angemeldet. Ja. Und allein das war so ein bisschen Motivation, durchzuhalten. Ach so,
weil du es nicht nochmal machen wolltest, okay.
Das zweite war auch, ich habe den Rückflug 10 Tage später gebucht, weil die Regularien waren so, wenn einer ausgeschieden ist oder zum Beispiel auch eine Infusion oder medizinisch versorgt werden musste, der war dann raus. Raus heißt, der wurde von diesem Organisationsteam ins nächste Dorf gefahren und war auf sich selbst gestellt und dann musste man selbst dann nach Hause kommen.
Ach so, ich hätte gerade gesagt, ja gut, Sicherheitsmaßnahmen auch irgendwie, wenn man merkt, jemandem geht's nicht gut, dann nehmen wir den automatisch raus. Aber den quasi dann am Straßenrand abzustellen und so sagen, sieh zu, ist ja jetzt auch special. Nee,
also in die nächste Ortschaft, also ja, so nett war die da schon.
Naja, okay.
Ja, genau. Ja. Und aber da war es so, dass ich ich bin 2 Stunden, wie gesagt, vor Zieleinlauf dann oder vor der Deadline aufgewacht, hatte 5 Kilometer, wo man hier denkt, 5 Kilometer, Mensch, das schaffe ich in einer halben Stunde. Habe mich da versucht durchzuquälen und jetzt kommt's und habe mich dann verlaufen. Dann kam ich irgendwann in die Dämmerung, es war duster und ich bin einfach stupide. Wir sind ja mit dem Kompass gelaufen, es ist ja nicht so in der Wüste, dass man sich ja hier sagt, die zweite Kreuzung links geht's weiter. Oder es war wir hatten so ganz grobe, hast ja vorhin auch gefragt, so Mappen gehabt, wo es ungefähr längs geht, aber du hast in der Wüste ja keine Orientierung, ganz schlecht. Und ich habe mich wirklich verlaufen. Ich bin einfach gelaufen und wusste irgendwann, da kam kein Checkpoint mehr. Ich habe mich einfach verlaufen. Dann kam noch das nächste dazu. Dadurch, dass diese Überzieher, diese Gamaschen, ich habe sie beim Schuster vorher abgegeben, der hat es leider nicht geschafft, die zu nähen. Und ich habe 2 Nächte wirklich verbracht, die an meine Schuhe zu nähen. Ja. Und hatte natürlich meine Batterien verbraucht. Das heißt, am 3. Tag völlig erschöpft, völlig verlaufen, ging auch noch mein Licht aus. Genau. Und da kann man sich vorstellen, düsterer, dunkler konnte die Nacht und die Wüste nicht mehr werden.
Wahnsinn.
Und dann sitzt man da und denkt, das gibt's doch gar nicht. Für mein Gefühl war es okay, weil ich gedacht habe, okay, du, dafür kannst du nichts für. Also. Und ich habe gedacht, okay, genau, die Medien gucken so ein bisschen drauf, was für ein Druck, du hast es nicht geschafft, du bist raus am 3. Tag. Und da kam es wirklich wie ein Wunder. Wir hatten, wie gesagt, diese GPS-Tracker und das hat der Veranstalter mitbekommen, dass ich mich sozusagen von der Strecke entfernt habe. Und dann hat er mich sozusagen auf die richtige Fährte gebracht. Und dann bin ich, ohne Quatsch, weiß ich noch, 11 Minuten vor Schluss ins Ziel gekommen, habe gesagt, super, morgen geht's weiter.
Es ist, ja, mir fehlen einfach die Worte. Also man könnte ein bisschen übertrieben vielleicht sagen, da fühlt man sich doch danach unbesiegbar, oder?
So ist es, genau.
Also ja. Ich meine, ja. was soll dich noch irgendwie aus der Bahn werfen? Also außer, dass ich gerade zwischendurch eben kurz gedacht habe, für 3.500 Euro Quälerei, da gibt es auf der Reeperbahn, gibt es da günstigere Angebote, kannst du leichter haben. Aber da fühlt man sich ja wahnsinnig, also okay. Du hast es einfach durchgezogen. Es gab mehrere Momente, in denen du aufgeben wolltest. Du hast es geschafft. Du hast nicht aufgegeben. Du bist trotz dieser auch schlimmen Erlebnisse, bist du irgendwie da durchgekommen. Bist dann nach 250 Kilometern über diese Ziellinie gelaufen. Was war das Gefühl?
Genau.
Was ist da in dir passiert?
Vielleicht um die 5. Etappe nochmal anzubauen. Ich war dann wirklich, fühlte mich nicht unbesiegbar, aber so motiviert, dass ich gedacht habe, du hast das geschafft. Weil dann kam die 82 Kilometer Etappe. Mit wirklich Berganstiegen. Also, und die Zeitvorgabe waren 36 Stunden. Also, das muss man sich alleine auf der Zunge ziehen lassen. Und ich habe 24 Stunden gebraucht. Das heißt, ich war Tag und Nacht unterwegs, auch strategisch tagsüber, weil es so warm war, mich ein bisschen zurückhalten, nachts eher Gas gegeben. Aber ich war dann wirklich so motiviert für die 82-Kilometer-Etappe, dass ich auch die geschafft habe. Genau. Und da gibt es zum Teil auch Berge. Also man sieht irgendwann, es würde ein Berg kommen. Dann steht man nach 16 Stunden Laufen völlig erschöpft vor so einem Riesenberg. Und für den habe ich übrigens, ich glaube, 4 oder 5 Stunden gebraucht. Also der TÜV hier in Deutschland hätte den nicht abgenommen, weil es freie Feldstücke waren. Man musste sich tatsächlich hochhangeln wie so ein Ninja Warrior. Also es war schon sehr abenteuerlich. Genau, aber auch das, wie gesagt, ist dann, ja.
Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe gerade so ein ganz kleines Bild im Kopf, so mal zur Einordnung. Ich erinnere mich, wie ich mich mal beschwert habe, als ich mal vor vielen Jahren in Bonn den Halbmarathon gelaufen bin. Da gibt's dann kurz vor Schluss, so ein paar Kilometer vor dem Schluss, muss man dann nochmal Stufen an der Brücke hoch. Also du läufst nicht über die Brücke, sondern läufst quasi unten am Ufer. Ja. Die Brücke geht über das Wasser und dann musst du vom Ufer aber hoch und musst dann, glaube ich, 3, 4 Etagen Treppen hoch. Ja. Ich habe damals geschimpft wie ein Rohrspatz, weil ich gedacht habe, welcher Veranstalter plant denn so eine Strecke, dass kurz vor dem Ziel, wo die Leute eh schon auf dem Zahnfleisch laufen, du noch diese Stufen da hoch musst. Wahrscheinlich sitzen die da sich und lachen sich einen ab oder so. Aber das ist ja Kindergarten gegen das, was du da gerade erzählt hast. Ja. Ich werde mich nie wieder beschweren. Also absoluter Irrsinn. Ja, und dann kommt irgendwann die Ziellinie.
So ist es. Und ich kann sagen, das weiß ich noch, weil das sehr auch für mich prägnant war. Dann am 6. Tag habe ich wirklich vom Weiten, die haben immer wieder so einen großen Bogen aufgebaut als Start- und Ziellinie.
Ja.
Habe diesen Bogen gesehen und ich muss sagen, da kam mir das 2. Mal die Tränen. Das 1. Mal, nachdem ich, kann ich vielleicht auch noch mal gleich kurz erzählen, vielleicht, als ich kleine Kinder in der Wüste gesehen habe.
Ja.
Also man läuft also kleine Beduinendörfer durch, wo man wirklich sieht, wie die in einfachsten Verhältnissen leben. Und als sie auf mich zukamen, wirklich 4-, 3-, 5-jährige Kinder, Mädchen, mitten in der Wüste, also da musste ich stehen bleiben, da habe ich einfach geheult, weil das so emotional war. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema es geht uns hier so gut, auch unseren Kindern. Und die natürlich wussten die, dass wir da dort laufen und haben natürlich auch so ein bisschen gebettelt und haben wussten, dass wir denen vielleicht auch was schenken oder geben. Aber das ist eben das erste Mal. Und bei diesem Zieleinlauf beziehungsweise den Bogen, als ich den gesehen habe, kam mir das zweite Mal die Tränen. Und dann kam so ein abrauschende Gefühle, wo ich gesagt habe, so, und nu, das war's. Und wie geht's weiter? Man war so eine Woche lang in so einem Laufmodus, von morgens bis abends. Und da war es wirklich so, man hat das Ziel erreicht und denkt, scheiße, wirklich scheiße. Und jetzt?
Ja. Auf einmal fehlt einem eine Aufgabe.
Richtig.
So irgendwie gefühlt. Ja. Ne? Ganz kurz als Einwurf mal, weil ich das so spannend finde. Klar, es geht natürlich nicht nur ums Sportliche, es geht natürlich nicht nur ums Emotionale, sondern auch um die Kultur, um das Land, was du da kennenlernst, die Menschen. Und was ich ja so verrückt daran finde ist und was wir uns, finde ich, immer wieder mal bewusst machen dürfen, ist, ich meine, korrigiere mich, wenn ich daneben liege, aber das wirst du vielleicht ja auch erfahren haben, dass man diese Erkenntnis für sich gewinnt und man sieht diese Menschen da in ihren einfachen Verhältnissen, die aus unserer Sicht ja vielleicht mit sowas wie Armut oder so zu vergleichen sind, aber die sind glücklich in den meisten Fällen. Weiß nicht, was du da erlebt hast, aber das rückt ja auch nochmal, finde ich, einiges irgendwie in Relation. Aber Wahnsinn, wir können uns wahrscheinlich noch 3 Stunden darüber weiter unterhalten, aber jetzt wundert es mich auch nicht, dass du dann nochmal von der Zugspitze nach Neumünster gelaufen bist, weil du da mal nochmal wieder irgendwas anderes brauchtest. Ich gucke gerade hier mal nämlich auf die Uhr. Da möchte ich unbedingt auch noch mit dir drüber reden. Am Telefon hast du zu mir gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, das war so ein bisschen deine eigene kleine Pilgerreise.
Ja.
Sozusagen. Erzähl mal, wenn du magst, was dich dazu bewogen hat, das zu machen, diese Länge der Strecke und warum auch diese Strecke vielleicht.
Ja. Da muss ich auch Joey Kelly wieder ins Spiel bringen, weil wir da so ein bisschen im Kontakt waren und dann eine Zeit später hat er mich und den Robert, der ausgeschieden ist, gefragt, ob wir, er hat mal versucht, Deutschland durchzulaufen im Winter unter folgenden Bedingungen, sich also in der Natur zu schlafen, sich von der Natur zu ernähren, hat das abbrechen müssen aufgrund der Kälte und hat uns, ich finde das im Nachhinein schlau, gefragt, Robert und mich, ob wir sozusagen mit seiner Präsenz und Internet sozusagen Unterstützung für krebskranke Kinder diesen Lauf machen würden.
Ah, okay.
Und da ging es auch wieder um Kinder, krebskranke Kinder, Medizin. Ich bin dann so, ich habe nicht lange überlegt, habe gesagt, na klar, ich bin dabei. Es ist leider nie zustande gekommen, aber auch das hat sich sozusagen in mein Herz eingebohrt, dass ich gesagt habe, okay, das ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann sagte ich oder habe mir überlegt, okay, das mache ich. Ich brauche keine Präsenz, ich brauche keinen Joey Kelly. Ich wollte schon immer den Jakobsweg laufen und habe gesagt, das nehme ich mal zum Anlass, für mich alleine wirklich runter zur Zugspitze einmal Deutschland zu durchlaufen. Mhm. Und das habe ich jetzt im Sommer gemacht. Genau, bin dann runter nach München geflogen, nach Garmisch-Kirchen mit dem Zug gefahren und dann wirklich mit dem Taxi direkt vor die Zugspitze. Und dann bin ich Mitternacht angekommen. War völlig motiviert.
Also unten am Alpsee oder so, die Ecke richtig, wahrscheinlich.
Ja. Da, ja. Also direkt vor der Zugspitzenbahn sozusagen.
Ja.
Und erst habe ich überlegt, ob ich doch dort übernachte und dann morgen früh zur Zugspitze ganz oben sozusagen raufkletter oder hochfahre. Habe mich dann mal entschieden, nach Hause zu laufen, um die Zeit schon mal zu nutzen. Ich habe mir 3 Wochen vorgenommen. Ich hatte natürlich keine Peilung oder ich habe natürlich ungefähr ausgerechnet, wie viel ich bräuchte an Zeit, aber bei solchen langen Distanzen kommt immer was dazwischen, ist unmöglich, das abzuschätzen.
Beschreib mal einmal den Tagesablauf, weil du bist also auch da ähnlich wie in der Wüste im Grunde genommen, du hast Sack und Pack, du hast dein Zelt zu essen, zu trinken vielleicht irgendwie, aber du hast es auch gesagt, dieses sich von der Natur zu ernähren und einfach nicht jetzt irgendwie überall in den Supermarkt zu gehen. Ja. Was hast du gegessen? Was hast du getrunken? Wo hast du das herbekommen? Wo hast du geschlafen? Wie hast du geschlafen? Genau. Wie war das Wetter? Solche Sachen, weißt du, erzähl mal ein bisschen.
Genau. Also ich habe das tatsächlich ein bisschen abgebildet. Ich habe mich überwiegend von der Natur ernährt.
Ja.
Genau. Und da musste man natürlich schauen, es war im Sommer, gut, Apfelbäume, irgendwelche Beeren, irgendwelche auch Kräuter, muss ich sagen, Wasser gab es, ich sag mal, genug. Es gab auch Menschen, die mich gefragt haben, ob sie mich irgendwie mitnehmen wollen, ob sie mich unterstützen wollen. Ich habe natürlich zwischendurch nach Wasser gefragt.
Ja.
Und da kamen wir ins Gespräch und dann hat man mich zum Teil auch zum Essen eingeladen, muss man sagen.
Ach, wie toll.
Es gibt auch Leute, die haben mich vom Hof gejagt, das gab es auch.
Das ist nicht so toll.
Das stimmt. genau, und ich bin dann, wie gesagt, Mitternacht losgelaufen und habe gedacht, okay, mein Ziel ist, die Nacht durchzulaufen, den Tag auch, damit ich so ein bisschen Strecke schaffe. Was ich nicht bedacht habe, dass es die 5 Tage dann es durchgeregnet hatte.
Oh Gott.
Genau. Und das weiß ich noch. Ich habe mir so für 5 Euro so ein Poncho gekauft, gedacht, naja, falls es mal regnet, dann habe ich mich, um mich zu schützen.
Ja.
Denn ich bin mit Google Maps gelaufen, weil ich mehrere Sachen ausprobiert hatte und gucken wollte, natürlich die kürzeste Strecke. Ich bin natürlich vom Dorf zu Dorf gelaufen, so ein bisschen im Zickzack.
Ja, ja, verstehe.
Um sozusagen die Landstraßen und sowas zu meiden. Aber es war wirklich 5 Tage Dauerregen. Und das war die größte Herausforderung. Ich stand wirklich in Bayern und habe mir die App angeguckt und gedacht, naja, und dann habe ich überlegt, okay, wo bist du morgen? Ja, zu Fuß noch nicht so weit. Also immer noch in Bayern.
Ja.
Und das war wirklich die größte Herausforderung. Klitschnass von morgens bis abends. Ich hatte so ein Bandzelt mit. Das konnte ich natürlich nicht aufschlagen, weil alles nass war.
Ja,
das heißt, ich habe vor Rewe geschlafen, ich habe Bushaltestellen geschlafen, ich habe irgendwo Unterschlupf in Bayern, da gibt es so Scheunen, wo ich sozusagen mich einquartiert habe, illegal sozusagen Feuer gemacht habe, um die Klamotten zu trocknen. Ja. Da habe ich Unterschlupf gesucht und genau.
Also back to basic auf so vielen Ebenen irgendwie, ne?
Ja.
Und was hat das auch da wieder die Frage emotional mit dir gemacht, weil da hast du ja wahrscheinlich auch alle Gefühlswelten wieder durchlebt.
Ja, richtig. Aber da ging es auch wirklich, jeder Tag war, ich sag mal gleich, ich habe ja die Etappen, also 3 Etappen immer im Kopf eingeteilt, vormittags, nachmittags, abends. Ich bin jeden Tag zwischen 50 bis 70 Kilometer gegangen und zum Teil auch gelaufen. Und da ist es so, man war in der Natur, man war bei sich. Ich habe versucht, wirklich den Kopf auszuschalten. Ich habe versucht zu meditieren, bei mir zu bleiben, Gedanken abzuschalten und so weiter. Also den Kopf so ein bisschen frei werden zu lassen. Mhm. Durch auch von diesem stressigen, manchmal Praxisalltag einfach wirklich, das haben wir viele heute auch verlernt, keine Medien, kein Handy, keine Telefonate, keine E-Mails und so weiter, sondern wirklich bei sich zu sein und in der Natur, ja, genau.
Ja, ist etwas, das hätte mich auch auf jeden Fall noch interessiert, weil das ja auch was ist, viele Menschen haben ja heutzutage auch Schwierigkeiten mit sich zu sein, also durch den ganzen Medienkonsum, wir kriegen ja den ganzen Tag aus allen Ecken überall nur Impulse, das ist ja für unser Nervensystem ein riesengroßes Problem, immer quasi Feuer zu bekommen, die Menschen haben Schlafschwierigkeiten und wir brauchen nicht drüber zu reden, was das Nervensystem auch im Körper an anderen Symptomen alles auslösen kann, wenn das einfach mal aus der Reihe ist.
Ja.
Aber ich denke halt einfach, mal ganz kurz vielleicht zur Grundlage, nochmal, wie lang ist, was war das für eine Strecke dann, die du gelaufen bist von der Zugspitze bis nach Hause? Waren das, kann man so 1000 Kilometer?
Ja, ungefähr 1000, genau. Ja.
Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
16 Tage.
16 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann dieses emotional bei sich zu bleiben, so viele Gefühlsebenen zu durchleben, auch zwischendurch gefrustet zu sein wegen des Wetters oder vom Hof gejagt zu werden und trotzdem dabei so stabil zu bleiben. Ja. Was würdest du sagen, was war für dich, vielleicht aus beiden Veranstaltungen oder aus diesen ganzen Extremsituationen, die du da schon erlebt hast, was war für dich so der größte Benefit, vielleicht das, was du am meisten daraus mitgenommen hast?
Also aus der Wüste tatsächlich diese Bodenständigkeit, diese Freude am Leben, über kleine Dinge freuen, was ich eben schon gesagt habe, dass wir Dach über dem Kopf haben, dass wir was im Kühlschrank, dass wir das Portemonnaie voll ist, dass es uns einfach gut geht. Und aus dieser, ich sag mal, Deutschlandreise war es so, dass ich gelernt habe, mich selbst zu bremsen. Also das ist vielmehr schwierig, weil man ist in so einem Modus, ich wurde auch jahrelang durch Studium von den Eltern, von der Schule, das kennen wir alle, über Leistung definiert.
Ja.
Und als ich 16 Tage und ich habe nebenbei einen Coach, schönen Gruß an Samira Redeker vielleicht an der Stelle, die ich mir zur Seite genommen habe, die mich hin und wieder beruflich und privat coacht, die mich immer wieder bremst, die mit der ich solche Situationen bespreche. Und die große Herausforderung, kann ich sagen, war, dass ich nach 16 Tagen hier in Neumünster angekommen bin und gedacht habe, ey, du hast ja noch eine gute Woche oder fast eine Woche.
Wolltest du weiterlaufen?
Ich wollte weiterlaufen. Ich wollte Richtung Norddänemark laufen, wirklich. Um mich da wirklich zu bremsen, zu sagen, nein, es reicht. Es ist, mein Sportler-Ego muss jetzt nicht befriedigen. Es reicht für mich, zu halten, zu Hause anzukommen. Und das ist so dieses Gefühl, genau, zu Hause zu sein, bei den Angehörigen. Genau, mich da wirklich zu bremsen. Das war die größte Herausforderung.
Du bist ein Wahnsinniger. Im positivsten aller Sinne, die ich mir vorstellen könnte. Aber das finde ich einfach völliger Irrsinn. Also haben die doch mit Sicherheit schon andere Leute gesagt, du bist doch bescheuert.
Ja, das stimmt.
Steht irgendwann mit erst auf dem Briefkopf, dann auf dem Grabstein. Irgendwann, wenn du denn mal zur Ruhe kommst, irgendwann, kann man sich bei dir noch gar nicht vorstellen. Mann, ich könnte stundenlang weiter mit dir reden, mir das anhören. Da sind schon so viele tolle Gedanken, Impulse mit dabei gewesen. Ich bin so angefixt. Ich könnte jetzt direkt loslaufen. Ja. Nur, dass mir das dann einfach sehr schnell auf die Füße fällt. Und deswegen vielleicht einfach mal zum Abschluss dieses wunderbaren Gespräches mit dir, wie ich finde. Wenn du kannst jetzt die Chance zum Beispiel auch mal einfach mal nutzen. Wenn du auch den Betroffenen, die auch so ans Bett gefesselt sind, irgendwas mitgeben könntest auf den Weg, was auch so Durchhalten und so weiter angeht, sowohl aus medizinischer als auch aus menschlicher Sicht. Was würdest du den Leuten sagen?
Ich würde denen sagen, dass es, hört sich blöder, sich immer lohnt, nicht aufzugeben, bei sich zu bleiben, sich selbst zu fühlen, zu führen und ganz häufig, das muss ich auch lernen, wirklich auf sein Herz zu hören. Also wir sind alle so in der Außenwelt, einfach mal zu gucken, was sagt dein Inneres, was sagt dein Gefühl, was sagt dein Herz und dem so ein bisschen zu folgen, genau. Ja.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Dankeschön.
Da setze ich jetzt auch keinen mehr drauf. Ihr guckt so erwartungsfreudig. Nee, das nicht. So, was wir dann jetzt noch machen ist, jeder, der sich hier zu mir ins Podcast-Bett legt, bekommt ja auch etwas von mir. Und zwar eine Erinnerung an diesen Podcast. Und ich finde, da treffen sich bei uns auch wieder so die Themen, die sich dieses sich zu erden zwischendurch. Und zwar bekommt jeder von mir, weil ich großer Astronomie-Fan bin und Hobby-Astronom, bekommt einen Meteoriten. Oh. Und Meteoriten stehen für mich immer sinnbildlich für die Tatsache, dass wir einfach Teil von etwas Großem sind. Und wenn ich mir immer überlege, ihr kennt das ja schon, ich sage das ja fast jedes Mal, aber ich wiederhole das einfach so unglaublich gern, weil mir das auch so wichtig und so eine Herzensangelegenheit ist. Wenn man sich überlegt, dass dieses kleine Stückchen Stein irgendwo 4,5 Milliarden Jahre lang im All unterwegs gewesen ist, das ist so groß und da kommt bei mir dann automatisch dieses Gefühl und ich darf Teil davon sein. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar für das, was wir in diesem Leben erleben dürfen und man wird da irgendwie sehr demütig. Natürlich bräuchte es jetzt so eine Erkrankung nicht und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele wahnsinnig schlimme Schicksale, das möchte ich überhaupt nicht romantisieren, nicht, dass das jemand falsch versteht oder sich auf den Schlips getreten fühlt, aber das ist mein Gefühl dazu. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier gewesen bist und dass du diesem Gefühl nochmal eine ganze Menge Futter und Energie gegeben hast, Marius. Ganz großartig.
Ja, Pascal, ich danke dir, wirklich. Also ich bin sehr stolz und ich freue mich genau, dass ich ein kleiner Teil deines Lebens, sage ich jetzt mal, sein darf und hier sein durfte. Genau. Ich weiß genau, wie, ich habe schon gesagt, ich weiß, wer alles hier im Bett lag, wie viele große Persönlichkeiten ich hier mittendrin, das ehrt mich sehr. Vielen Dank.
Ja, Persönlichkeit oder Größe definiert sich ja nicht über Persönlichkeit.
Ja.
Also das ist noch wieder eine ganz, ganz andere Ebene und da gehörst du auf jeden Fall mit zu den ganz, ganz Großen, ohne dir jetzt wieder Honig ums Maul spielen zu. Die Leute sagen jetzt schon, sollen wir euch alleine lassen? Naja, in diesem Sinne. Marius, ich danke dir sehr, dass du dich hier ins Bett gelegt hast, dass du das Projekt mit unterstützt. Ich freue mich wahnsinnig auch zu hören, das, wie gesagt, war für mich auch neu, dass du so Berührungspunkte zu dem Thema hast und auch da so motiviert bist, den Menschen da weiterzuhelfen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Passiert zwar ja forschungs- und medizintechnisch jetzt so langsam immer mehr, aber wenn dann auch so ein bisschen Druck aus der Praxis kommt, dann ist das mit Sicherheit auch sehr, sehr gut.
Ja.
Insofern vielen Dank für alles.
Danke auch. Danke dir.
An dieser Stelle, ihr Lieben, muss ich kurz was ins Video reinschneiden, denn Marius und ich haben uns so gut unterhalten, dass wir beide was vergessen haben. Er kam hinterher nochmal ganz abgehetzt die Treppe hoch und wieder und sagte, Mensch, Pascal, ich habe ganz vergessen, dir mein Mitbringsel für den Nachtisch zu überreichen. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es ist was, von dem ich erst gesagt habe, das kann ich nicht annehmen. Im Video seht ihr es jetzt schon selbst. Ich sag's euch aber dazu. Und zwar hat Marius mir seine Finisher-Medaille vom Marathon des Sables mitgebracht. Also die fantastische Medaille eines der härtesten Rennen dieser Welt, wenn nicht das härteste, getränkt mit Blut und Schweiß dieses Erfolges. Also eine unglaublich große Ehre, diese Medaille zu bekommen. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier seht ihr sie. Vielen, vielen Dank, lieber Marius.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge genauso viel mitgenommen wie ich. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet zuzuhören, dass ihr genauso beeindruckt, begeistert und zwischendurch vielleicht auch entsetzt gewesen seid. Und ihr könnt das Projekt natürlich auch genauso weiterhin unterstützen, indem ihr den Kanal abonniert, teilt, liked. Ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen, um das Ganze hier finanziell zu unterstützen. Ich habe auch eine kleine Kaffeekasse bei PayPal eingerichtet. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass, falls ihr betroffen sein solltet, dass ihr vor allem einen stabilen Tag habt. Und ansonsten alles Liebe für euch und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.